ARD. Der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
Preußische Madonna, Königin der Herzen. Für Luise von Mecklenburg-Strelitz gab und gibt es viele Etiketten. Die preußische Königin mit mecklenburgischen Wurzeln wäre in diesen Tagen 250 Jahre alt geworden. In diesem Kunstkarten schauen wir auf ihr Leben und ihr Nachleben. Zum Beispiel auf den Luisenkult im Schloss Hohenzieritz bei Neustrelitz. Mein Name ist Heiko Kräft. Schön, dass Sie dabei sind. Das Treffen geht in die Geschichte ein. Am 6. Juli 1807 begegnen sich im ostpreußischen Tilsit Napoleon, der selbsternannte Kaiser der Franzosen, und die preußische Königin Luise.
Sie ist eine Frau mit einem hübschen Gesicht, aber mit wenig Geist, unfähig, die Folgen ihrer Handlungen vorauszusehen,
hatte Napoleon zuvor über Luise geurteilt.
Die Königin von Preußen ist bei der Armee als Amazone gekleidet und schreibt täglich 20 Briefe, um das Feuer auf allen Seiten anzufachen.
Die herzliche Abneigung beruht auf Gegenseitigkeit. Vor dem Treffen in Tilsit schreibt Luise ihrem Mann, Preußens König Friedrich Wilhelm III.
Die Aussicht, das Ungeheuer zu sehen, nein, das ist zu viel. Den Quell des Bösen, die Geißel der Erde, alles Gemeine und Niederträchtige in einer Person vereint, sich vor ihr noch verstellen und heiter und liebenswürdig erscheinen müssen, wird der Himmel denn niemals aufhören, uns zu strafen.
Luise sucht Napoleon in heikler Mission auf. Französische Truppen haben bereits viele deutsche Teilstaaten erobert und geplündert. Auch Preußen droht das. Weibliche Überzeugungskraft soll Napoleon milde stimmen. Wenn es eine schafft, dann Luise von Mecklenburg-Strelitz. Geboren am 12. März 1776 in Hannover, wächst sie nach dem frühen Tod ihrer Mutter in Darmstadt auf. Ihr Vater Karl ist Erbprinz des Herzogtums Mecklenburg-Strelitz. Als er auf den Strelitzer Thron kommt, sind seine Töchter Luise und Friederike bereits verheiratet.
Wie ich die beiden Engel zum ersten Mal sah, war ich so frappiert von ihrer Schönheit, dass ich ganz außer mir war,
schreibt Preußens damaliger König über seine erste Begegnung mit Luise.
Ich wünschte sehr, dass meine Söhne sie sehen möchten und sich in sie verlieben.
Genau das passiert. Weihnachten 1793 gibt es in Berlin eine doppelte Traumhochzeit.
Durch den sicher verbürgten allgemeinen Ruf von dem wahrhaft fürstlich edlen Charakter und von den häuslichen Tugenden der beiden Prinzessinnen Luise und Friederike von Mecklenburg-Strelitz hatte unsere Bürgerschaft sie bereits in der Ferne liebgewonnen.
Jubeln damals die berlinischen Nachrichten von Staats- und Gelehrtensachen. 4 Jahre später wird Luises Mann als Friedrich Wilhelm III. Zum preußischen König gekrönt, Luise somit zur Königin. Eine glückliche Ehe. Überlieferte Briefe zeugen von wahrer Liebe. Nahezu im Jahrestakt gibt es Nachwuchs, insgesamt 10 Kinder. Doch das familiäre Glück wird durch die politische Situation geschmälert. Napoleons Kriege, seine unerbittlichen Methoden, immer wieder drängt Luise ihren Mann, nicht klein beizugeben.
Je mehr Nachgiebigkeit man ihm zeigt, umso mehr spottet er derer, die so dumm sind. Gewalt gegen Gewalt, das ist meiner Meinung nach das Einzige.
Dass sich Luise als Frau energisch in die Politik einbringt, ist ungewöhnlich.
Jedermann ist überzeugt, dass die Königin an allen Leiden, die das preußische Volk zu erdulden hat, schuld ist. Es beweist, wie unglücklich die Fürsten sind, die Frauen Einfluss auf politische Angelegenheiten gestatten,
spottet Napoleon im Oktober 1806 über Luises Einfluss. Damals kommt es bei Jena und Auerstedt zu einer Doppelschlacht. Luise ist selbst vor Ort, zum Entsetzen der preußischen Militärführung, wie sie schreibt.
Um Gottes Willen, was tun Sie hier? Ich sagte ihm, der König glaubt, dass ich nirgend sicherer bin als hier und hinter der Armee. Die Franzosen haben Jäger zu Pferde in Auerstedt. Aber mein Gott, sagte er, morgen müssen wir eine blutige und entscheidende Schlacht schlagen. Sie können hier nicht bleiben, das ist gänzlich ausgeschlossen.
Die Schlacht geht für Preußen verloren. Napoleon triumphiert.
Gestern habe ich einen großen Sieg errungen. Sie hatten 150.000 Mann. Ich habe 20.000 Gefangene gemacht, 100 Kanonen und Fahnen erbeutet. Ich befand mich in der Nähe des Königs von Preußen. Ich hätte ihn und die Königin beinahe gefangen genommen.
Das ist übertrieben. Luise war kurz zuvor nach Berlin geflohen. Dort wird sie, trotz der Niederlage, begeistert empfangen. Sie schreibt ihrem Mann.
12.000 Bürger wollen sich bewaffnen, sind bereit, dir zu folgen. Benutze die Gelegenheit, es kann was Großes herauskommen. Nur um Gottes Willen keinen schändlichen Frieden.
Sie selbst soll noch weiter Richtung Osten fliehen, ins vermeintlich sichere Ostpreußen. Ihr Leibarzt Christoph Wilhelm Hufeland berichtet darüber in seiner Autobiografie.
Ich fand sie mit verweinten Augen, aufgelösten Haaren, in voller Verzweiflung. Sie kam mir mit den Worten entgegen, Alles ist verloren. Ich muss fliehen mit meinen Kindern und sie müssen uns begleiten.
Königsberg und Memel. Die Atempause in Ostpreußen dauert nur wenige Monate. Dann sind Napoleon und seine Truppen auch dort. Preußen droht die vernichtende Niederlage, das Ein- und Unterordnen im napoleonischen Kaiserreich. In dieser Situation bittet Friedrich Wilhelm III. Die geliebte Luise um Hilfe, um das Treffen mit Napoleon in Tilsit.
Sie war außer sich. Unter tausend Tränen sagte sie, das ist das schmerzhafteste Opfer, was ich meinem Volk bringe. Und nur die Hoffnung, diesem dadurch nützlich zu sein, kann mich dazu bringen.
Erinnert sich Leibarzt Hufeland später. Die Verzweiflung zeigt sich auch in einem Brief Luises an Friedrich Wilhelm.
Dahin also sind wir gebracht worden, nach ungeheuren Verlusten an Tapferen, die gefallen sind für nichts, durch Dummheit, Unfähigkeit und bösen Willen. Worauf soll man sich für den Frieden gefasst machen, wenn sie schon für den Waffenstillstand so unersättlich sind?
Luises Befürchtungen bestätigen sich. Das Treffen in Tilsit führt zu nichts. Napoleon erteilt ihr eine Abfuhr. Gegenüber seiner Frau brüstet sich der Franzose.
Die Königin von Preußen ist wirklich charmant. Sie ist mir gegenüber sehr kokett. Aber seien Sie nicht eifersüchtig. Ich bin wie ein Wachstuch, über das alles nur hinweggleitet. Es würde mich zu viel Kraft kosten, den Liebhaber zu spielen.
Gedemütigt schreibt Luise ihrem Bruder Georg, dem späteren Großherzog von Mecklenburg-Strelitz.
Ganz erfüllt von dem großen Gedanken, meiner heiligen Pflicht, flog ich nach Tilsit und sprach das, was mir Gott eingab. Allein ich sprach nicht zu einem Menschen, sondern zu einem Wesen ohne menschlich Herz. Und das Resultat ist denn auch so rein unmenschlich.
Fast 3 Jahre leben Luise von Mecklenburg-Strelitz, ihre Kinder und zeitweise auch ihr Mann, König Friedrich Wilhelm III., unfreiwillig in Ostpreußen. Die preußische Niederlage gegen Napoleon fordert ihren Tribut. Weihnachten 1809 kehren sie zurück nach Berlin. Ein Triumph. Die berlinischen Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen drucken ein Gedicht zur beglückenden Heimkehr ihrer Majestäten.
Der Landesvater kommt, strömt ihm entgegen. Mit Schmerz entbehrten wir des heiß Ersehnten. Die Allverehrte strahlt an seiner Seite, das hohe Muster edler Weiblichkeit.
Luise, die Allverehrte, sie wird nicht mehr lange leben. Ein halbes Jahr später besucht sie ihren Vater Karl. Der ist regierender Herzog in Mecklenburg-Strelitz. Voller Vorfreude schreibt sie ihm.
Bester Pep, eben diesen Augenblick hat mir der gute, liebevolle König die Erlaubnis gegeben, zu Ihnen zu kommen, bester Vater. Ich bitte tausendmal um Verzeihung über das Geschmier, bin aber Tullwull und Varrucki und Ihre ergebene Tochter.
Am 25. Juni 1810 macht sie sich auf den Weg nach Mecklenburg, zusammen mit ihrer Hofdame Gräfin Voss. Die notiert im Tagebuch über Luise.
Als wir uns der Grenze näherten, überkam sie plötzlich eine rätselhafte Traurigkeit. Einige Augenblicke war sie ganz von derselben übermannt und fast beängstigt. Aber sie fasste sich rasch wieder und es ging vorüber.
Zunächst verläuft das Strelitzer Familientreffen voller Freuden. Erst ein paar Tage in Neustrelitz, dann geht es in die Sommerresidenz Schloss Hohenzieritz. Dort erkrankt Luise plötzlich.
Es war eine Lungenentzündung, das Fieber sehr stark. Man hatte ihr zur Ader gelassen. Nicht bloß ich, auch der König war sehr erschrocken und besorgt.
Fast 3 Wochen dauert Luises Leiden, bis zum 19. Juli.
Ach, welch unglückseliger, fürchterlicher Tag. Der Zustand der Königin wurde jeden Moment schlimmer. Sie hatte gar keinen Atem mehr, dann kam Erbrechen und wiederholt Ohnmacht. Endlich gegen 5 Uhr kam der König, aber die Königin hatte bereits den Tod auf der Stirn geschrieben.
Berichtet Gräfin Voss im Tagebuch.
Es war etwa 9 Uhr. Die Königin hatte ihren Kopf sanft auf die Seite geneigt und die Augen fest gegen Himmel gerichtet. Ihre großen Augen weit geöffnet und aufwärts blickend, sagte sie, ich sterbe, o Jesus, mach es leicht. Ich bat den König, ihr die Augen zuzudrücken, denn der letzte Atem war entflohen.
Es war ja hier das Schreibzimmer ihres Vaters. Als sie krank wurde, wurde sie hierher gebracht, weil es der kühlste Ort im Juli hier in diesem Schloss war,
sagt Susanne Bocher und zeigt in den Raum. Die promovierte Historikerin leitet die Luisengedenkstätte in Hohenzieritz.
Dann hat man erstmal den Sterberaum so belassen, wie er war.
Der wird bald zum Kultort für Luise, die im Alter von nur 34 Jahren stirbt.
Luise ist nach 1810 ihrem Tod ganz stark als deutsch-nationale Retter und Heilsfigur besungen worden.
Berichtet der Kunsthistoriker Philipp Demand 2003 im Gespräch mit dem RBB. In seinem Buch Luisenkult beschreibt er die Vergötterung der mecklenburgischen Prinzessin und preußischen Königin.
Preußen hatte über die Hälfte seines Staatsgebietes verloren. Die wirtschaftliche Lage war katastrophal und in solch einer Zeit wächst natürlich das Bedürfnis auch nach Sinnstiftung und man hat ganz stark nach dem Tod der Königin Luise versucht, in diesem Tod einen höheren Sinn zu sehen.
Schon zu Lebzeiten gibt es einen Personenkult um Luise. Der Schriftsteller und Philosoph Friedrich Schlegel nennt sie Königin der Herzen. 1798 war das, lange vor Lady Di. Das Treffen mit Napoleon im Sommer 1807 wird schon von Zeitgenossen als Opfergang für Deutschland gepriesen. Nach Luises Tod verstärken sich solche Lobpreisungen. Heinrich von Kleist huldigt ihr in einem Gedicht.
Dein Haupt scheint wie von Strahlen mir umschimmert. Du bist der Stern, der voller Pracht erst flimmert, wenn er durch finstere Wetterwolken bricht.
Luise als Leitstern in finsterer Zeit. Als sich militärischer Widerstand gegen die napoleonische Fremdherrschaft formiert, geschieht das auch im Namen der toten Königin.
Das manifestiert sich vor allen Dingen eben in dem Bild des Sterbens an gebrochenem Herzen, im Kummertod ums Vaterland, der dann später zu einem Opfertod wird,
sagt Philipp Demand. Luisenbilder, Luisenkreuze, Luisenvereine, Straßen, Plätze, Bauwerke, Denkmäler. Nach dem Sieg über Napoleon wird sie endgültig zur Mutter der Nation stilisiert. Das zeigt sich auch in Hohenzieritz. Ihr Sterbezimmer ist bis 1945 eine Art Wallfahrtsort, vor allem für Monarchisten und Deutschnationale. Aus dem zunächst eher privaten Ort wird eine nationale Weihestätte. Ein Blickfang ist ein Abguss von Luises Sarkophag, erzählt die heutige Gedenkstättenleiterin Susanne Bocher.
Es gab auch noch einen Kranz, den ihre Kinder ihr geflochten haben aus Blumen hier an ihrem Sterbetag. Der ist noch bis in die 1930er Jahre sogar erhalten geblieben.
Rund um Luise entstehen lange nach ihrem Tod unzählige Legenden. Es wird gelobhudelt, beschönigt, übertrieben. Zum 100. Todestag fabuliert der Neustrelitzer Friedrich Winkel in einem Buch über Luises letzte Reise nach Mecklenburg.
Da war in dem ganzen kleinen Strelitz kein Auge, das nicht voll Stolz gefunkelt oder von Freudentränen erfüllt gewesen wäre, als die Königin Luise bei ihrem Vater Einzug hielt. Man wallfahrtete ihr entgegen, man bekränzte ihren Wagen und bestreute die Landstraße vielfach mit Blumen und Grün.
Frei erfunden. Luises Briefe, das Tagebuch ihrer Hofdame, berichten darüber völlig anders. Obwohl sie in ihrem Leben mutmaßlich nur dreimal für kurze Zeit in Mecklenburg war, wird sie 1934 vom Neubrandenburger Autor Otto Witense eingemeindet.
Wir Mecklenburger, die wir mit dieser größten und hehrsten aller Frauen auf Königsthronen gleichen Stammes und Blutes sind, dürfen uns ganz besonders, ohne Überhebung, bewusst und stolz dessen freuen und es stets im Herzen bewahren. Sie war unser.
Im Spätsommer 1907 reist Wilhelm II. Nach Ostpreußen, um ein Denkmal einzuweihen. Es soll auch Königin Luise und ihre Rolle im Kampf gegen Napoleon ehren. Der Kaiser hält eine flammende Rede auf seine Urgroßmutter.
Als sie, die hohe Märtyrerin, verblichen war, da ist sie im Geiste vor den Fahnen hergeschritten und hat den Mut der Krieger belebt, dass das große Werk vollbracht werden konnte.
Luise, die Märtyrerin. Wer diesen Mythos in Frage stellt, kann bestraft werden. So wie ein Redakteur der Königsberger Volkszeitung. Am Tag der Einweihung kritisiert er den aus seiner Sicht grotesken Luisenkult, nennt das Denkmal Schandsäule von Memel. Seine Majestät der Kaiser ist nicht amüsiert. Der Journalist wird zu 15 Monaten Haft verurteilt, wegen Majestätsbeleidigung.
Der Mythos wird im späten 19. Jahrhundert auch zum Kampfinstrument natürlich für die konservativen und nationalistischen Kräfte. Man merkt natürlich schon, dass dieser Mythos auch ein Machtinstrument geworden ist für die Gegenwart,
sagt der Kunsthistoriker Philipp Demand 2003 im Gespräch mit dem RBB. Er hat zum Luisenkult geforscht. Dessen politische Inanspruchnahme habe sich auch im Umfeld des Deutsch-Französischen Krieges 1870-71 gezeigt.
die Seiten von ihr, die so sehr hasserfüllt sind. Sie hat ja teilweise unglaubliche Hassäußerungen gegenüber Napoleon getätigt. Die werden im späten 19. Jahrhundert auch durchaus wieder diskutiert, um eben auch zu zeigen, wie stark ihr Deutschtum doch gewesen sei.
In einem 1906 veröffentlichten Buch ätzt der Sozialdemokrat Franz Mehring über Luise und ihren Mann, den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Der habe
in ehrbar spießbürgerlicher Ehe mit seiner Frau, einer kleinen mecklenburgischen Prinzess, die später als Königin Luise zur preußischen Nationalheiligen avanciert ist,
gelebt. Erzählungen über die volksnahe Luise, die Königin der Herzen, die unter der napoleonischen Herrschaft so sehr gelitten habe, für Mehring sind das politische Märchen.
Zur Zeit, wo Hunger und Tod wie apokalyptische Reiter durch das ausgesogene und verwüstete Land jagten, jammerte die Königin über die notwendigen Einschränkungen der verschwenderischen Hofhaltung. Wir haben zum Mittag 4 Gänge, zum Abend 3, das ist alles, wir leben von der Luft.
Auch die Geschichte über ihren Tod sei politischer Humbug.
Es ist natürlich auch byzantinischer Schwindel, dass die Königin Luise an gebrochenem Herzen gestorben sein soll, aus patriotischem Kummer über die fremde Tyrannei. Sie starb an einem körperlichen Leiden, auf einer Vergnügungsfahrt, die sie in heiterster Stimmung angetreten hatte.
Für Luisenfans sind solche Beschreibungen ein Sakrileg. Der deutsch-konservative Abgeordnete Hermann Kreth wettert im April 1907 im Reichstag.
Ich erkläre es an dieser Stelle für eine Infamie. Preußens edle Königin, die für jeden Deutschen eine Heilige ist, aus dem Herzen des Volkes reißen zu wollen. Man sollte einen Gesetzentwurf einbringen, um solche Attentate zu bestrafen.
Die sozialdemokratische Leipziger Volkszeitung quittiert das ironisch.
Wir würden nichts dagegen einzuwenden haben, wenn es eine Lex Luise gäbe, wodurch die Beleidigung dieser Hochseligen noch härter bestraft werden würde als die Lästerung Gottes, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Auch nach der Novemberrevolution von 1918, die die Adelsherrschaft beendet, halten Monarchisten und Konservative das Luisenandenken hoch, bringen sie gegen die Weimarer Demokratie in Stellung. Wie in diesem Wahlaufruf der Deutschnationalen Volkspartei.
Der Machtmittel beraubt, vertrauen wir auf die Kraft des deutschen Herzens und die Unbeugsamkeit des deutschen Willens. Unsere Zuversicht findet ihren Ausdruck in den Worten, die in schwerer Zeit die Königin Luise sprach.
Luise als Quelle von Trost und Trotz. Wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Zusammenbruch des Naziregimes sendet der Reichsrundfunk diesen Bericht.
Deutschland. Ein Ausspruch der Königin Luise. Deutschland ist mir das Heiligste, das ich kenne. Deutschland ist meine Seele, mein Halt, mein Alles ist Deutschland. Wenn Deutschland stirbt, so sterbe auch ich.
Mit dem Untergang des selbsternannten Dritten Reiches endet der Luisenkult abrupt. Zumindest in der sowjetischen Besatzungszone und der frühen DDR. Der Historiker Alexander Abusch zieht in seinem 1945 veröffentlichten Buch »Der Irrweg einer Nation« eine gerade Linie von Preußen zu Hitlers NS-Staat. Diese undifferenzierte Sicht wird für lange Zeit zum offiziellen Geschichtsbild in der DDR. 1977 zieht die Historikerin Ingrid Mittenzwey diese Doktrin in Zweifel.
Unser Blick auf Preußen war lange Zeit durch die Polemik, die die revolutionäre Arbeiterbewegung im 19. und 20. Jahrhundert mit dem reaktionären Preußentum führen musste, verstellt.
Schreibt sie in ihrem Aufsatz »Die zwei Gesichter Preußens« und fordert Konsequenzen.
Preußen ist Teil unserer Geschichte, nicht nur Weimar. Ein Volk kann sich seine Traditionen nicht aussuchen. Es muss sich ihnen stellen.
Tatsächlich gibt es nun eine bemerkenswerte Kurskorrektur. 1980 wird in Berlin wieder das Denkmal für Preußenkönig Friedrich II. In der Straße unter den Linden aufgestellt. Im DDR-Fernsehen läuft eine Serie über den preußischen General Scharnhorst. Da geht's auch um Luise und das Treffen in Tilsit.
Darf ich also hoffen, dass der Friedensvertrag...
Friedensvertrag, Madame.
Der alte Luisenmythos plötzlich in der DDR wieder quick lebendig. In Berlin werden in der frisch restaurierten Friedrichswerderschen Kirche Plastiken von Rauch und Schadow ausgestellt. Auch die von Luise und ihrer Schwester Friederike. Die aktuelle Kamera zeigt Erich Honecker mit leuchtenden Augen vor den mecklenburgischen Prinzessinnen. 1988 erscheint im Verlag der Nation ein Roman.
Die letzte Fahrt der Königin Luise von Egon Richter hat bereits bei seinem Vorabdruck in der Berliner Zeitung ein heftiges Für und Wider ausgelöst.
Berichtet das DDR-Radio und befragt den Autor, warum er die lang Verpönte zur Heldin macht. Egon Richter zeigt sich verwundert.
Dass nicht mal in den biografischen Lexika der DDR ihr Name überhaupt verzeichnet ist, obwohl sie eigentlich diejenige war, die in einer sehr schweren Zeit die Reformer wie die Humboldts und wie Stein und Gneisenau und Scharnhorst immer befördert hat. Und das sind ja Leute, die wir in der Geschichte als durchaus positive Elemente betrachten.
Königin Luise, kurz vor dem Ende der DDR, zählt sie plötzlich wieder zu den Guten, weil
man die Dinge jetzt anfängt, differenzierter zu sehen, auch genauer, dass wir also nicht wie im Anfang unserer Entwicklung zu sehr die negativen Seiten betonen, sondern auch die positiven Seiten sehen,
sagt Joachim Lindner, der verantwortliche Verlagslektor, am 2. März 1989 im DDR-Radio. Egal ob Kaiserreich, Weimarer Republik oder NS-Diktatur, über Jahrzehnte ist Schloss Hohenzieritz ein Wallfahrtsort für Luisenfans. 1945 endet das abrupt. Sowjetische Besatzungsmacht und deutsche Kommunisten lehnen alles Preußische ab. Sie sehen Preußen als sogenannten Hort der Reaktion, als Wegbereiter des Nationalsozialismus an. Die Luisengedenkstätte verschwindet.
Direkt nach 1945 gab es natürlich auch Plünderungen, auch von Einheimischen. Und dann hat die Sowjetarmee hier auch ausgeräumt.
Berichtet Susanne Bocher. Sie leitet die heutige Luisengedenkstätte in Hohenzieritz. Über deren Schicksal während der Zeit der sowjetischen Besatzungszone und der DDR erzählt eine umfangreiche Akte im Archiv des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege in Schwerin. Darin befindet sich unter anderem dieser Bericht aus dem Januar 1947.
Im September 1945 konnte ich noch über vieles berichten, was von den Schätzen des Schlosses übrig geblieben war. Über wertvollen Hausrat, über Bilder, Stiche, Zeichnungen, Büsten und besonders über das Sterbezimmer der Königin mit dem Grabmal, wenn dies auch schon beschädigt war.
Doch davon sei nichts mehr übrig.
Ein Gräuel der Verwüstung an geheiligter Stätte. Trümmer, Schmutz und Zerstörung, das ist alles, was übrig geblieben ist.
Direkt nach dem Krieg beschlagnahmte die Rote Armee das Schloss, richtete eine Kommandantur ein. Nach dem Auszug der Sowjets kommen deutsche Flüchtlinge unter. Im März 1948 schreibt der regional zuständige Denkmalpfleger nach Schwerin.
Schloss und Park Hohenzieritz sind dauernd stark gefährdet. Die Kreisbaukommission und die Bauabteilung vom VDGB haben durch einen russischen Major über mich Beschwerde geführt, dass ich Schloss und Park noch halten wollte.
Im Zuge eines Dorfumbaus solle das gesamte historische Anwesen verschwinden.
Damit kein Loch in der neu geschlossenen Dorflage entsteht, soll der Park abgeholzt, das Schloss abgerissen und dort Neubauernhöfe errichtet werden.
Denkmalschützer verhindern das. Sie stellen das Schloss unter Schutz. Dessen Verfall geht trotzdem weiter. Das zeigt ein Bericht aus dem Sommer 1948.
Das Gebäude ist mit ca. 20 Siedlerfamilien belegt und in geradezu erschreckender Weise verwahrlost und verschmutzt. Auf den Treppen und den Gängen liegt Ziegen- und Kaninchendreck. In den Wohnungen wird Kleinvieh gehalten.
Anfang der 50er bessert sich die Situation etwas. Die Familien ziehen aus.
Um dieses wertvolle nationale Kulturerbe vor dem völligen Zerfall zu bewahren, wurde der Plan gefasst, es zu einem Dorfkulturhaus auszubauen.
Heißt es in einem Bericht der CDU-Zeitung Der Demokrat im November 1952. Hohenzieritz als wertvolles nationales Kulturerbe. Eine in der DDR damals kaum öffentlich vertretene Ansicht. Der Artikel kritisiert zudem die Umsetzung des Konzepts Dorfkulturhaus.
Da zu derartigen Projekten aber größere Mittel gehören, ist das bisherige Ergebnis nicht zufriedenstellend. Das Gebäude enthält in recht willkürlicher Verteilung Schule, Kindergarten, Gemeindebüro, HO-Geschäftsstelle, VDGB-Zimmer, Berufsschule und Pionierzimmer.
Fehlende Mittel, fehlender Wille, andere Prioritäten. Am beklagenswerten Zustand ändert sich lange nichts. Im Dezember 1959 besuchen Mitglieder der Natur- und Heimatfreunde des Kulturbundes Schloss Hohenzieritz. Danach zeigt sich die Ortsgruppe Neustrelitz, Zitat, entrüstet.
Die geschilderten Zustände sind untragbar und müssen als Kulturschande bezeichnet werden.
Vereinzelt kommen trotzdem noch Besucher, suchen im Konsum nach Luise.
Es gibt auch Berichte vom Anfang der 60er Jahre, dass jemand die Gedenkstätte besichtigen wollte und dann hat er noch hier hinter den Regalen so einen Engel durchblinken sehen und ein bisschen die Kachel noch erkannt am Boden, aber sonst war nichts mehr zu erkennen.
Erzählt Susanne Bocher. 1960 zieht in das Schloss ein Institut für Landwirtschaft ein. Das bringt Geld mit. Dringend notwendige Baumaßnahmen erfolgen. Allerdings nicht mit dem Ziel, den historischen Zustand wiederherzustellen. Immerhin, die herzoglichen Wappen an den Schlossgiebeln werden restauriert. Das an der Front sogar mit Blattgold. Ein kleiner Trick der Denkmalschützer macht es möglich. Das zeigt eine interne Aktennotiz aus dem April 1963.
Manchmal schützt auch die Kostbarkeit der Fassung vor übereilter Bilderstürmerei.
Ein vergüldetes Adelswappen an einem sozialistischen Landwirtschaftsinstitut. Nicht allen gefällt es, denn damals gibt es durchaus Bilderstürmer. Das zeigt ein Eilbrief der Schweriner Denkmalpfleger an den beauftragten Restaurator.
Es ist wieder einmal Gefahr im Verzuge. Die Leitung des Institutes möchte vermeiden, dass das Schild mit dem Wappen wieder angebracht wird. Das haben wir auf Umwegen erfahren.
Der Plan des Institutsleiters? Das vorhandene Baugerüst wird vor dem vereinbarten Termin wieder abgebaut. Dann könnte leider, leider niemand mehr nach oben und das Wappen anbringen. In Windeseile wird das Schild nun auf der Stralsunder Volkswerft hergestellt und vom Restaurator bemalt. Ein interner Brief der Denkmalpfleger zeugt vom Hauruckplan der vorzeitigen Anlieferung.
Wir wollen einfach eines Tages dort erscheinen und ganz arglos die Anbringung des Wappens in die Wege leiten. Die generelle Zustimmung der Abteilung Kultur beim Rat des Bezirkes Neubrandenburg haben wir, sodass politisch die Weigerung der Heimleitung als eine Solo-Eskapade betrachtet werden muss.
Der Plan geht auf. Wenig später prangt das Mecklenburg-Strelitzer Adelswappen am Schloss. Ein paar Jahre später wäre so eine übereilte Aktion nicht mehr notwendig gewesen. Die geänderte DDR-Geschichtspolitik kommt auch Park und Schloss Hunziritz zugute. Bürgermeister Peter Strobel.
Es gab bereits in den 80er Jahren ein sogenanntes Parkkollektiv, das sich darum gekümmert hat, den Park, soweit es mit den eigentlich nicht vorhandenen Mitteln möglich war, in seinen ursprünglichen Zustand wieder zu versetzen.
1988 kommt auch der Restaurator Dietmar Gallinat nach Hohenzieritz. Er soll untersuchen, was von der historischen Schlosssubstanz noch vorhanden ist. Böden, Decken, Wandmalereien. Dietmar Gallinats erster Eindruck:
relativ nüchtern. Büroatmosphäre, der Eingangsbereich, Ölfarbe, glatte Wände.
Noch vor der Wende beginnt der Restaurator mit ersten Arbeiten. Es sei darum gegangen, das Erbe fachgerecht zu konservieren und teilweise auch wieder aufzubauen.
Die haben auch was dafür getan. Die haben sich auch darum bemüht, dass diese desolate Kuppel von dem Luisentempel so dicht gemacht wird, dass kein weiterer Schaden passiert.
Trotz Knappheit werden Baumaterialien beschafft,
die sonst eigentlich für Normalbetrieb nicht verfügbar waren, wie zum Beispiel Zinkblech. Da haben die sich schon ein bisschen ins Zeug gelegt.
Anfang Januar 1989 gibt es ein Treffen. Vertreter des Instituts für Landwirtschaft, Denkmalpfleger und weitere Beteiligte kommen zusammen. Sie beschließen, noch vor der politischen Wende, etwas, was jahrzehntelang unvorstellbar war.
Langfristig ist die Gestaltung des Raums als Gedenkzimmer für die Königin Luise vorzubereiten.
Ihr Sterbezimmer auf Schloss Hohenzieritz ist mehr als 130 Jahre eine Kultstätte. Doch gleich nach dem Zweiten Weltkrieg endet das Gedenken an Luise von Mecklenburg-Strelitz. Einrichtungsgegenstände gehen scheinbar spurlos verloren, ebenso historische Decken, Böden und Wandmalereien. Anfang der 90er Jahre wird der Ruf immer lauter, das Sterbezimmer zu rekonstruieren.
Ja, es war ganz klar eine Aufbruchstimmung. Man hatte großes Interesse, jetzt mit dem Schloss wirklich was hinzukriegen,
sagt Peter Strobel, der heutige Bürgermeister von Hohenzieritz. Er selbst kommt damals aus München nach Mecklenburg, tritt bald dem Schlossverein bei. Der setzt sich für eine Luisen-Gedenkstätte ein. Eine treibende Kraft, der Berliner Hans-Joachim Engel. Er war nach einem Besuch in Hohenzieritz überrascht.
Da habe ich festgestellt, dass am Sterbeort der Königin überhaupt nichts gezeigt oder hingewiesen wurde.
Erinnerte sich der mittlerweile verstorbene Hans-Joachim Engel 2011 bei NDR 1 Radio MV. Als das Land Mecklenburg-Vorpommern das Schloss Hohenzieritz ab dem Jahr 2000 nach vielen Jahren des Leerstandes und des Verfalls saniert, werden dem Schlossverein drei Räume im Erdgeschoss überlassen. Darunter das Sterbezimmer Luises.
40 Mark in der Kasse und 26 Mitglieder und nur drei Räume bis unten ausgeweist und nicht ein einziges Stück aus der alten Gedenkstätte vorhanden.
So beginnt der Wiederaufbau. Doch wo waren die historischen Objekte abgeblieben? Eine Akte im Schweriner Landesamt für Kultur und Denkmalschutz aus dem Juli 1947 besagt,
dass durch den Bürgermeister in Hohenzieritz eine Anzahl Gegenstände zur Ablieferung kamen, die von der Polizei bei den Dorfeinwohnern beschlagnahmt wurden. Das beste Stück war ein alter Schreibschrank, alles andere war auf gut Mecklenburgisch. Pröhl.
Einige wenige Kunstgegenstände gab es aber scheinbar noch.
Was jetzt noch im Schlosse aufzutreiben war, die rauchsche Büste aus dem Sterbezimmer mit abgeschlagener Nase, die Türfüllung mit den Fürstenautogrammen sowie die Tapetenreste sind sichergestellt und werden bei nächster Gelegenheit weggebracht.
Heißt es in dem Bericht des damaligen Bezirkskonservators an das Schweriner Landesamt. Dazu scheint es dann aber nicht gekommen zu sein. Zumindest einige der aufgezählten Objekte tauchten erst Jahrzehnte später wieder auf. Sie wurden unter anderem von der örtlichen Kirchengemeinde vor der Zerstörung bewahrt, erzählt Susanne Bocher, die Leiterin der heutigen Luisengedenkstätte.
Nach dem Krieg wurden einige Dinge versteckt, unterm Altar sogar, die Büste vom Luisentempel hier im Park. Und später hat man die dann auf die Empore auch gebracht. Da waren auch die Autographentafeln dabei. Und auch eine der beiden rauchschen Büsten.
Anderes wurde in privaten Kellern und auf Dachböden aufbewahrt. Im Februar 1971 meldete sich eine Mitarbeiterin des Instituts für Landwirtschaft, das damals im Schloss Hohenzieritz sitzt, beim Staatlichen Museum Schwerin. Sie habe erfahren,
dass ein alter Dorfbewohner im Besitz einer Büste der Königin ist, angefertigt vom Bildhauer Rauch. Ich habe mir die Büste angesehen. Es ist eine liegende Büste aus weißem Marmor. Die Büste wiegt etwa 4 Zentner und ist unbeschädigt.
Die Frau berichtet zudem, dass es weitere kulturhistorische Schätze im Ort gebe.
Ich wende mich mit der Bitte, diese Gegenstände endlich in richtige Hände zu bringen, an Sie.
Das Staatliche Museum Schwerin fühlt sich offenbar nicht zuständig und bittet die Denkmalpflege darum, mal nachzuhaken. Die zeigt sich der Hinweisgeberin.
Sehr verbunden, dass alle bisherigen Nachforschungen im Ort immer sehr zurückhaltende Auskünfte erbracht haben.
Aber so richtig kann und will auch die Denkmalpflege mit der Luise-Büste nichts anfangen. Bittet um Geduld.
Soweit wir sehen, kommt eine ausgesprochen museale Aufstellung der Büste kaum in Betracht. Die Verhandlungen darüber sollten erst zu einem gewissen Ergebnis geführt haben, bevor wir die Büste aus ihrem jetzigen Domizil entfernen könnten.
Tatsächlich kümmert sich niemand um die Luise-Büste. Sie taucht erst 29 Jahre später wieder auf. Im Jahr 2000 zur Eröffnung der ersten Luisenausstellung im Schloss. Hans-Joachim Engel erinnerte sich später, dass es eine Sensation war.
Dass am Eröffnungstage das wertvollste Stück aus der alten Gedenkstätte, nämlich das Kopfstück der Königin Luise, ein Original von Rauch, anonym in eine DDR-Militärplane gewickelt auf der Schlosstreppe lag, das war auch für Kunstwissenschaftler dann ein Paukenschlag.
Engel, meint Bürgermeister Peter Strobel, hatte dem Glück offenbar ein wenig nachgeholfen.
Wie sich später herausstellte, wusste der Gedenkstättenleiter, Herr Engel, durchaus Bescheid, dass da was kommt und hat das auch entsprechend mitinitiiert.
Das größte Ausstellungsstück im Sterbezimmer ist heute eine Kopie von Luises Sarkophag. Sie wurde 2007 vom Schlossverein in Auftrag gegeben.
Lag bei 30.000 Euro. Ich habe ganz großes Glück gehabt, dass ich einen älteren, späterblindeten Herrn kennengelernt habe. Er hat das Luisen-Sterbezimmer 45 gesehen als Offizier, ist dort von den Russen verhaftet worden und nach Sibirien gebracht worden. Und immer hatte er dieses Bild vor Augen, was er zuletzt gesehen hat, eben dieses Sterbezimmer der Königin. Und er hat gesagt, Herr Engel, Sie sind 70, ich bin 80, erleben wir 2010. Ich überweise Ihnen 30.000 Euro, lassen Sie es machen.
Nach und nach wird das Sterbezimmer Luises rekonstruiert. So, dass es heute wieder im Zustand von 1885 ist. Restaurator Dietmar Gallinat hat mit Hilfe alter Fotografien und einer genauen Untersuchung der Bausubstanz daran mitgewirkt.
Man muss erst die Farbschichten abnehmen, um zu sehen, was da ist. An den Wänden haben wir das Glück gehabt, dass es immer noch einige Reste gab, dass auch gerade im Sterbezimmer noch so viel vorhanden war, dass wir das komplett rekonstruieren konnten.
2016 übernahm das Land die Luisengedenkstätte vom Verein, der sich damals auflöste. Die Ausstellung wurde damals komplett überarbeitet.
Das Land hat dann 2017 eigentlich alles rausgenommen aus der Ausstellung, was nicht an Originalen war. und hat versucht, tatsächlich nur reine Originale reinzusetzen, während vom Verein durchaus auch, würde man sagen, ein bisschen die gefühlte Größe Luise mit drin war.
Sagt Bürgermeister und Ex-Vereinsmitglied Peter Strobel. Die Luisen-Gedenkstätte als Teil der staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlung Mecklenburg-Vorpommern, sie ist keine Kultstätte mehr wie im Kaiserreich, der Weimarer Republik oder der NS-Zeit. Sie setzt sich vielmehr mit der Geschichte des Luisenkultes auseinander, sagt Leiterin Susanne Bocher.
Hier soll jetzt versucht werden, eine Würdigung von Königin Luise darzustellen, jetzt nicht eine Verehrung, sondern eben auf dieser sachlichen und historisch fundierten Basis.
Das war der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Mein Name ist Heiko Kräft. Vielen Dank fürs Zuhören.
ARD